Hallo, schön, dass ihr reinhört zur 5. Folge meines Podcasts zu den US-Wahlen 2020. Ich bin der Veit und wir reden heute über das Ergebnis der Vorwahlen in Iowa. Das Ganze war ja ziemlich chaotisch, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und wir reden über die Vorwahlen in New Hampshire, die am Dienstag stattfinden. Und wir reden natürlich auch noch über ein paar andere Themen, die sich rund um die US-Politik abgespielt haben in den letzten anderthalb Wochen. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich an. Am Montag, den 3.2., war es endlich soweit. Die erste Vorwahl der Demokraten, der sogenannte Iowa Caucus, hat stattgefunden. Natürlich war das Ganze eine totale Katastrophe und so chaotisch wie eine Wahl in den USA seit der Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 nicht mehr. Was ist passiert? Eigentlich sollten die Ergebnisse schon ungefähr um 2 Uhr nachts unserer Zeit zumindest teilweise veröffentlicht werden. Aber wie so oft ist die Demokratische Partei mal wieder nicht in der Lage gewesen, ihren Job zu machen. Zunächst wurde in der Wahlnacht plötzlich die Veröffentlichung gestoppt. Offiziell, weil die Demokratische Partei in Iowa eine Qualitätskontrolle der Ergebnisse durchführen wollte. Es hat nach einigem Hin und Her dann noch bis Donnerstag gedauert, bis offiziell 100% der Wahlkreise ausgezählt waren. Das offizielle Ergebnis ist Stand jetzt zumindest folgendes. Wenn es um die Stimmen selbst geht, also die tatsächlichen Präferenzen der einzelnen Wähler, hat Bernie Sanders die meisten Stimmen bekommen. 26,6% nämlich. Danach kommt Buttigieg mit 25%, Warren mit 18%, Biden mit 15,8% und 12,3% hat Amy Klobuchar bekommen. Aber wie es nun mal in den Vereinigten Staaten der Fall ist, heißt es noch lange nicht, dass derjenige, der auch die meisten Stimmen bekommt, auch die Wahl tatsächlich gewonnen hat. Wieso auch, wenn man ein übertrieben kompliziertes Wahlsystem haben könnte, das kaum ein Mensch kapiert und am Ende jeden nur richtig anpisst. Weil nicht der Kandidat gewinnt, der auch die meisten Stimmen bekommen hat, sondern jemand anderes. Was am Ende nämlich gezählt hat bei diesen Vorwahlen in Iowa, war, dass man die meisten sogenannten State Delegate Equivalents bekommen hat, kurz SDI, die man anteilig in den einzelnen Wahlkreisen gewinnen konnte. Und da hat nun mal Pete Buttigieg die Nase vorn gehabt. Buttigieg, der ehemalige Bürgermeister der Stadt South Bend im Bundesstaat Indiana, hat von diesen SDIs 564 bekommen, Sanders knapp dahinter mit 562. Nach wie vor aber gibt es mehrere Fälle, wo bereits in bestimmten Wahlkreisen Fehler bei der Auszählung festgestellt worden sind. Mittlerweile hat auch die Nationale Demokratische Partei, der sogenannte DNC, also Democratic National Committee, eine Neuauszählung angeordnet. Wir müssen also noch abwarten, was letztlich das Gesamtergebnis in Iowa ist. Stand jetzt aber, gewinnt Buttigieg einen Delegierten mehr als Bernie Sanders. Die Delegierten sind es ja auch, die letztendlich auch bei der Convention, also beim großen Parteitag am Ende der Vorwahl zählen und entscheiden, welchen Kandidat die Demokraten nominieren. Weil in Iowa aber nur 41 von insgesamt 4000 Delegierten vergeben werden, ist das nicht das Wichtigste an diesem Wahlabend, sondern tatsächlich ist es sehr wichtig, welcher Diskurs am Ende in den Medien stattfindet, welcher Kandidat grundlegend als Sieger gesehen wird, welcher Kandidat ein enttäuschendes Ergebnis eingefahren hat. Also es ist sehr entscheidend, wie die Medien darauf antworten. Und noch am Wahlabend, als 0% der Stimmen ausgezählt waren, also noch keine einzige Stimme ausgezählt war, hat Pete Buttigieg einfach mal so seinen Sieg erklärt und hat entsprechend von den mehr als einseitigen amerikanischen Medien viel Lob bekommen und es wurde viel darüber berichtet, was er doch für ein überraschend gutes Ergebnis eingefahren hat. Auch Bernie Sanders hat ein paar Tage drauf, als sicher war, dass er die meisten Stimmen bekommen hat, seinen Sieg erklärt, weil er eben die Mehrheit der Stimmen bekommen hat. Es war also wieder ein Riesenchaos. Aber wieso? Warum ist das Ergebnis nicht am gleichen Tag noch rausgekommen, am gleichen Abend? Warum wurde eine Qualitätskontrolle des Ergebnisses überhaupt durchgeführt? Das Ganze hängt mit einer App zusammen, mit der die einzelnen Wahlkreise ihr Ergebnis an die Demokratische Partei in Iowa berichten sollten, die das Gesamtergebnis wiederum veröffentlicht hat. Die Demokraten haben eben zum ersten Mal eine App in Iowa benutzt von einem Unternehmen mit dem sehr vertrauenswürdigen Namen Shadow. Shadow wiederum gehört zu dem Unternehmen Acronym, das der Demokratischen Partei und dem Parteiapparat selbst sehr nahe steht. Ich will nicht zu genau auf die Verflechtungen zwischen Akronym und der Demokratischen Partei eingehen, aber der Punkt hier ist ein anderer. Die ganze Geschichte, politische Berater, Privatunternehmen und viele mehr einzustellen, ist in gewisser Weise zu so einem Selbstzweck für die geworden. Also diese Berater, diese Privatunternehmen, diese Dienstleister für die Demokratische Partei, denen ist weniger wichtig, dass die angeblichen Ziele der Partei erreicht werden, sondern tatsächlich ist das Ganze eine riesige Maschine, mit der man einfach Geld machen kann. Viele dieser Leute haben, wie gesagt, eben weniger die Interessen der Wähler, die die Demokratische Partei wählen, im Kopf, sondern es ist eine gute Möglichkeit, Jobs zu bekommen, seinen Freunden Jobs zu besorgen, sich selbst gute Jobs zu besorgen und eben durch diese Connections Aufträge zu bekommen, die lächerlich hoch bezahlt werden. Das könnten zum Beispiel Jobs als Wahlkampfmanager für Präsidentschaftskandidaten oder Senatskandidaten sein oder eben, wie in diesem Fall, Aufträge, eine App zu programmieren, über die in diesem Fall die Ergebnisse der Vorwahlen in Iowa berichtet werden. Dass dabei aber nicht immer die Kompetenz dieser Dienstleister im Mittelpunkt steht, war auch in Iowa wieder zu erkennen. Die App hat Ergebnisse teilweise nicht richtig übertragen, die Verantwortlichen in den einzelnen Wahlkreisen haben sich teilweise nicht anmelden können bei der App und, und. Natürlich waren an der App des Unternehmens Shadow auch wieder die inkompetentesten und unfähigsten Leute, die es in der Demokratischen Partei überhaupt gibt, beteiligt. Und zwar das Hillary Clinton Wahlkampfteam von 2016. Viele von Clintons Wahlkampfteam von 2016 sind im Vorstand dieses Unternehmens. Die ganze Sache zeigt auch, wie Demokraten ihre Spendengelder, anders als Republikaner, total ineffizient einsetzen. Der berühmte Regisseur zum Beispiel, Steven Spielberg, hat 500.000 Euro an das Unternehmen gespendet, das diese nicht funktionierende App entwickelt hat. Die Demokraten versenken unendlich viel Geld. Also Spielberg ist hier nur ein Beispiel für die reichen Leute, die den Demokraten nahestehen und das Geld letztlich total versenken und letztlich zum Fenster rausschmeißen. Die Demokraten versenken unendlich viel Geld in digitale Strategien, Berater und Dienstleister, während die Republikaner ihre Spenden von Milliardären einfach in ihre Parteiapparate in den einzelnen Bundesstaaten stecken. Beide Parteien in den USA sind komplett süchtig und ich werde darauf auch in der eigenen Folge nochmal eingehen. Beide Parteien sind komplett süchtig nach den Spenden von großen Konzernen und Milliardären und in gewisser Weise in ihrer jetzigen Form auch auf diese angewiesen. Die Republikaner tatsächlich sogar ein bisschen mehr noch. Aber die Demokraten schaffen es nicht mal, ihre Gelder effizient einzusetzen. Und genau das ist einer von vielen Gründen dafür, warum Demokraten immer und immer wieder wichtige Wahlen verlieren. Also schauen wir uns jetzt mal die Ergebnisse genauer an und vor allem die Folgen, die die Ergebnisse der Vorwahlen in Iowa für die einzelnen Kandidaten und für das Rennen insgesamt haben. Okay, zunächst hat mal Pete Buttigieg auf jeden Fall die Erwartungshaltung in vieler Hinsicht übertroffen in Iowa. Ob er jetzt Erster oder Zweiter war, ist knapp ohnehin. Aber es zeigt vor allem, dass sich seine Strategie, sehr viel Geld in Iowa reinzustecken, ausgezahlt hat. Vor allem in ländlichen Gegenden hat er viele Wähler für sich gewonnen in Iowa. Und dafür, dass er am Anfang des Wahlkampfes extrem unbekannt war, dass ihn letztlich keiner gekannt hat auf einer nationalen Ebene in den USA, dass ihn keiner außerhalb seiner Stadt oder zumindest seines Staates gekannt hat. Dafür ist es sehr, sehr erstaunlich, dass Buttigieg die Vorwahlen in Iowa als Erster oder Zweiter abgeschlossen hat. Das Problem, vor dem Buttigieg jetzt steht, ist folgendes. Und zwar nach dem Staat New Hampshire, der bekanntlich nächste Woche dran ist und als nächster wählt. Nach diesem Staat, wo er relativ gute Umfrageergebnisse hat, und dazu komme ich auch gleich, nach diesem Start ist er in kaum einem Staat mehr den Wählern tatsächlich bekannt, eben weil er seine Ressourcen so sehr, also seine Gelder, sein gesamtes Wahlkampfteam in Iowa hatte und eben weil er außerhalb von Iowa und New Hampshire letztlich kein tatsächliches Wahlkampfteam hat und eben vor allem unter afroamerikanischen Wählern, die eine wichtige Basis für die Demokratische Partei darstellen, enorm unbekannt ist. Deswegen gilt es für ihn vor allem, deswegen war sein möglicher Sieg, möglicher zweiter Platz in Iowa extrem wichtig und deswegen wird es auch für ihn wichtig sein, eigentlich New Hampshire zu gewinnen. denn danach wird es für ihn sehr schwer. Und nur wenn er sich einen Namen machen kann, indem er eben beide Starten gewinnt, vielleicht reicht auch ein guter zweiter Platz in New Hampshire aus, aber er muss sich einen Namen machen unter vor allem afroamerikanischen Wählern und Latinos beispielsweise, um eine Chance zu haben, weiter im Rennen erfolgreich zu bleiben. Für Bernie Sanders war das Ergebnis letztlich den Erwartungen entsprechend. Er ist Erster oder Zweiter geworden, wie gesagt, hat aber letztlich die meisten Stimmen von allen Kandidaten bekommen. Und wie er vielleicht, worüber ich auch schon geredet habe, Bernie Sanders Wahlkampf ist weniger darauf ausgerichtet, dass er viele Werbungen im Fernsehen schaltet, viele Radiospots schaltet. Nein, stattdessen ist seine Strategie vor allem, dass er eben freiwillige Helfer hat, von denen er enorm viele hatte, die letztlich in Iowa an 500.000 Türen geklopft haben und die Wähler danach gefragt haben, ob sie für Bernie Sanders stimmen möchten und versucht haben, diese Wähler zu überzeugen. Er hat in Iowa 10 Millionen Anrufe, haben seine Wahlkämpfer durchgeführt und 10 Millionen Anrufe an Wähler gemacht. Dass natürlich bei 10 Millionen Anrufen bei weitem nicht alle letztlich auch stimmen, liegt vor allem auch daran, dass natürlich auch die anderen Kandidaten ihre Operation haben und sich einen Namen bei den Wählern gemacht haben. Aber es hat sich zunächst mal gezeigt, dass Bernie Sanders Wahlkampfmaschine, wie sie im Moment steht, aus vielen freiwilligen Helfern enorm effektiv ist. Das Ziel, was Bernie Sanders hatte vor der Wahl in Iowa und was er auch weiterhin haben wird, ist es, weniger, wie andere Kandidaten es sagen, republikanische Wähler zu überzeugen, für die Demokraten zu stimmen. Nein, Bernie Sanders Ziel ist es tatsächlich, bisherige Nichtwähler, die ungefähr 40% in den USA, teilweise sogar mehr ausmachen, diese bisherigen Nichtwähler, diese Leute, die aus dem politischen Prozess in jeder Hinsicht ausgeschlossen sind, die nicht daran teilnehmen, die sagen, ja, die Politik hat noch nie was für mich getan, warum sollte sie es jetzt machen? Diese Wähler versucht Bernie Sanders in seinem Wahlkampf zu überzeugen und tatsächlich hat Bernie Sanders es vor allem geschafft, junge Wähler zum erstmaligen Wählen zu bewegen. Die Wahlbeteiligung in Iowa unter jungen Wählern ist deutlich höher gewesen als 2016 und sogar höher gewesen als 2008, als damals Barack Obama gegen Hillary Clinton in Iowa gewonnen hat. Also es zeigt, dass Bernie Sanders zwar noch viel Arbeit vor sich hat, um eben die Vorwahlen der Demokraten zu gewinnen und letztlich auch erfolgreich gegen Donald Trump zu sein, aber es hat sich zunächst mal gezeigt, dass seine Strategie, viele junge Wähler an die Urne zu bekommen, sich zumindest in Iowa auf jeden Fall mal ausgezahlt hat. Und er geht eben aus einer sehr gestärkten Position jetzt aus Iowa heraus, vor allem weil er eben seinen letztlich direkten Konkurrenten Joe Biden so weit hinter sich gelassen hat und auch die ihm ideologisch am ähnlichsten stehende Kandidatin Elizabeth Warren auch gut hinter sich gelassen hat. Genau, kommen wir nun zu Elizabeth Warren. Warren war über den Sommer hinweg grundsätzlich Zweiter in den Umfragen, teilweise sogar vor Joe Biden, vor allem in Iowa eben auch. Und das hat allerdings nachgelassen, nachdem sich Bernie Sanders so überraschend gut von seinem Herzinfarkt, den er Ende September, Anfang Oktober hatte, erholt hat. Seit da ging es für Elizabeth Warren immer weiter nach unten. Und das hat sich letztlich auch hier gezeigt. Sie liegt insgesamt mehr als 6 Prozentpunkte hinter Bernie Sanders. Und sie hat letztlich 20,2% der Stimmen bekommen. Bernie Sanders 26,6, Buttigieg 25. Warren hat also ein sicherlich beachtliches Ergebnis erzielen können und kann sich darauf verlassen, weiterhin im Rennen zu bleiben. Aber für sie war zumindest mehr notwendig, um sich für New Hampshire, was ja ein Nachbarstaat ihres Heimatstaats Massachusetts ist, um sich für dort gut zu positionieren und auch dort ein gutes Ergebnis zu erzielen. Unter vielen progressiven Wählern in den USA war sicherlich die Frage, wer besser abschneiden wird, Sanders oder Warren, die Frage, nach der auch sie ihr Wahlverhalten ausgerichtet haben. Sie wollen einen progressiven Kandidaten im Weißen Haus sehen und achten nun mal zunächst auf, ja, welcher von beiden hat überhaupt die bessere Chance. Und das war in diesem Fall letztlich Bernie Sanders. Für Warrens Wahlkampf gab es trotz des durchaus beachtlichen Ergebnisses in Iowa schlechte Nachrichten. Denn in Nevada hat Warren gab es viele Beschwerden von Leuten aus ihrem Wahlkampfteam, von Mitgliedern ihres Wahlkampfteams, die Angehörige von Minderheiten sind, dass diese sich sehr schlecht behandelt gefühlt haben und ausgenutzt gefühlt haben in ihrem Wahlkampfteam. Und solche schlechte Publicity kann sie letztlich überhaupt nicht brauchen im Moment. Genau. Es bleibt also abzuwarten, wie Warren in New Hampshire abschneidet. Für wen die Wahl ohne Frage eine gigantische Katastrophe war in Iowa, das ist für Joe Biden. Dafür, dass er der ehemalige Vizepräsident der USA ist, dass er letztlich der vom Partei-Establishment ausgewählte Kandidat war, um die Vorwahlen zu gewinnen, dafür ist sein Ergebnis mit insgesamt 13,7% der Stimmen eine Katastrophe. Biden ist in vielen Wahlkreisen in Iowa hat nicht mal die 15% erreicht und hat deswegen gar keine SDEs bekommen, also keine Delegate Equivalents in diesen Staaten, in diesen Wahlkreisen bekommen. Und dafür, dass Biden eben diese bei jedem Wähler bekannt war, dafür ist es vor allem eine riesige Enttäuschung für ihn und sein Wahlkampfteam, und das hat er auch bei der Debatte vor ein paar Tagen gesagt, dass es ein riesiger Schlag in die Magengrube letztlich war, diese heftige Niederlage tatsächlich in Iowa. Das Problem, das Biden hatte, ist, dass anders als für Leute wie Bernie Sanders, für Elizabeth Warren oder für Pete Buttigieg, die Wähler, die ihn unterstützt haben, nicht wirklich begeistert von ihm waren. Das waren keine Wähler, die gesagt haben, ja, ich will Joe Biden wählen, weil er für das, das und das steht. Nein, das sind tatsächlich alles Wähler, die vielleicht gar nicht so allzu sehr aufgepasst haben, nicht allzu sehr verfolgt haben, die einzelnen Debatten sich nicht angeschaut haben, die einfach gesagt haben, ja, Biden war Obamas Vizepräsident, natürlich ist der toll, die haben Biden in gewisser Weise mit Obama verbunden und einfach alles, was Obama gesagt und getan hat, der sehr, sehr beliebt ist immer noch bei demokratischen Wählern, die haben all diese Sachen eben mit Joe Biden verbunden. Und dass er jetzt eine dermaßen heftige Niederlage erlitten hat, jetzt in Iowa, wird ihm wehtun, und Ähnliches zeichnet sich im Moment auch für New Hampshire ab, dazu aber später mehr. Wer ein ordentliches Ergebnis eingefahren hat und ein bisschen überrascht hat, war Amy Klobuchar. Klobuchar, die bei den Medien sehr beliebt ist, die relativ konservativ ist, ähnliche Positionen wie Biden vertritt, aber mehr über ihre Position tatsächlich redet. Klobuchar hat 12,3% der Stimmen bekommen und hat sich damit zumindest als jemand bewiesen, der sich an den oberen letztlich an der Spitzengruppe dranbleiben konnte, so sehr jetzt, dass man tatsächlich sogar von einem Fünferrennen reden kann. Wobei Bernie Sanders und Buttigieg zumindest in New Hampshire diese Gruppe anführen. Klobuchar, ich habe in meiner vorletzten Folge schon über sie geredet, vertritt sehr konservative Positionen, aber geht anders als jemand wie Buttigieg zumindest sehr ehrlich damit um und sagt, ja, ich werde euch keine staatliche Krankenversicherung bieten, ich biete euch kein kostenloses College, aber dafür biete ich euch das und das. Und das scheint bei vielen Wählern angekommen zu sein. Immerhin bei so vielen, dass sie knapp hinter Joe Biden gelandet ist, 1,4% hinter Biden, und dass sie jetzt zumindest mit einer guten Ausgangsposition nach New Hampshire gehen kann und dort den nächsten Schritt in ihrem Wahlkampf machen kann. Okay, kommen wir jetzt zur Vorwahl in New Hampshire, und schauen wir uns zunächst mal die aktuellen Umfragen aus und was wir letztlich von der Vorwahl in New Hampshire, was eine ganz normale Wahl ist, anders als in Iowa, was wir davon erwarten können. Seit einigen Wochen jetzt schon, führt Bernie Sanders in New Hampshire. Bernie Sanders hat auch 2016 gegen Hillary Clinton New Hampshire mit mehr als 20 Punkten Unterschied gewonnen. Das war eine Riesenüberraschung damals, nicht unbedingt, weil die Umfragen was anderes bedeutet haben, sondern weil eben damals niemand damit gerechnet hat, dass Bernie Sanders diesen sehr wichtigen Vorwahlkampf für sich entscheiden würde, da Bernie Sanders 2016 letztlich auch noch ziemlich unbekannt war. New Hampshire ist grundsätzlich ein sehr weißer Staat, genauso wie Iowa. Der Staat ist grundsätzlich auch immer wieder, schwingt hin und her zwischen Demokraten und Republikanern, neigt aber eher den Demokraten zu. Beide Senatoren aus New Hampshire sind Demokraten, alle Kongressabgeordneten aus New Hampshire sind Demokraten, und auch Hillary Clinton konnte den Staat 2016 ganz knapp für sich entscheiden. Okay, wie gesagt, führt Bernie Sanders in den Vorwahlen dort. Allerdings hat seit den Vorwahlen in Iowa Pete Buttigieg einen riesigen Sprung gemacht in New Hampshire und ist von ungefähr 14% bis auf jetzt 20% gesprungen, relativ plötzlich, und ist damit nur ungefähr 5 bis 6 Punkte hinter Bernie Sanders, der bei 26,2% durchschnittlich in den Umfragen steht. Und man sieht also, auch hier wird es wieder ein sehr knappes Rennen werden. Aber es wird letztlich, die meisten sagen voraus, Bernie Sanders wird die Wahl gewinnen. Allerdings werden auch hier die Delegierten, die letztlich beim Parteitag wählen werden, werden auch hier wieder gesplittet. Also es gibt keinen großen Unterschied an Delegierten. Das kommt alles erst am Super Tuesday, wo in vielen Staaten gleichzeitig gewählt wird, wo da große Abstände zu erkennen sein werden. Genau. Für die anderen Kandidaten, vor allem für Joe Biden, sieht es gerade relativ schlecht aus. Joe Biden ist enorm abgestürzt, auch nochmal nach New Hampshire bis dahin war er noch Zweiter in den Umfragen. Jetzt steht er nur noch bei ungefähr 12%, genauso wie Elizabeth Warren. Und Amy Klobuchar hat ein bisschen zugelegt, sie ist gerade bei ungefähr 9% in den Umfragen. Da allerdings in New Hampshire auch andere Kandidaten viel Geld reingesteckt haben, weil es dort leichter ist, Wähler für sich zu gewinnen, weil man ja eben nicht diese 15% in einer Turnhalle erreichen muss, sondern einfach nur seinen Stimmzettel abgibt. Andrew Yang steht bei ungefähr 4%, Tulsi Gabbard aus Hawaii steht bei 4% ungefähr und Tom Steyer steht bei 3% ungefähr. Also man sieht, die Kandidaten haben auch in New Hampshire sehr viel Geld reingesteckt. Das gilt auch vor allem für Pete Buttigieg, der vor Ort viel investiert hat. Und New Hampshire wird eben letztlich der zweite Fingerzeig sein, wer sich weiterhin durchsetzen wird. Was wir erwarten können, ist, dass nach New Hampshire einige Kandidaten aus dem Rennen aussteigen werden. Zum Beispiel Michael Bennett. Über den habe ich aus einem Grund bisher noch nicht geredet, weil einfach extrem schlechte Umfragewerte hat. Er steht in New Hampshire gerade bei 0,4%. Also er wird sehr wahrscheinlich nach der Wahl in New Hampshire ausscheiden. Genauso wahrscheinlich Tulsi Gabbard, möglicherweise auch Andrew Yang. Genau, also all diese kleineren Kandidaten werden letztlich aus dem Rennen aussteigen, möglicherweise nach New Hampshire. Und es wird sich dann auch zeigen, welche Kandidaten die Wähler dieser ausgeschiedenen Kandidaten für sich gewinnen können. Sehr wahrscheinlich gilt, dass viele Tulsi Gabbard-Wähler oder viele Andrew Yang-Wähler sich Bernie Sanders anschließen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Wähler von Michael Bennett zum Beispiel zu jemandem wie Amy Klobuchar gehen. Genau, also das wird letztlich abzuwarten sein in New Hampshire. Im Vorfeld der Vorwahlen in New Hampshire hat auch nochmal eine Debatte stattgefunden, die von ABC ausgestrahlt wurde und bei der es auch nochmal zu einigen Konflikten zwischen den einzelnen Kandidaten gekommen ist. Biden hat gleich am Anfang gestanden, was für ein schwerer Schlag für ihn die Niederlage in Iowa war. Bernie Sanders ist sehr viel angegriffen worden, eben weil er jetzt auch führt in New Hampshire und auch national letztlich jetzt als Favorit gilt. Wurde er von vielen anderen Kandidaten angegriffen, eben weil er sich als demokratischen Sozialisten bezeichnet und deswegen unmöglich gegen Trump gewinnen kann, das sagen die anderen Kandidaten, und ist deswegen sehr viel attackiert worden. Wenn Bernie Sanders das machen würde, glaubt mir, gäbe es wieder nur Kritik, so wie es 2016 der Fall war. Sobald er Hillary kritisiert hat, haben alle gesagt, hör auf, du kannst unsere Kandidatin doch nicht angreifbar machen, das wird alles Trump auch benutzen, jetzt aber dürfen alle anderen demokratischen Kandidaten das schon machen. Bernie Sanders ist angegriffen worden für seine Vergangenheit im Hinblick auf die Waffenpolitik, für die er gestanden ist. Nämlich war Bernie Sanders von 1990 bis 2006 im Abgeordnetenhaus, im Repräsentantenhaus gesessen und hat dort immer wieder mal gegen die Demokraten gestimmt und für laschere Waffengesetze gestimmt. Bernie Sanders begründet das damit, dass er eben einen relativ ländlichen Staat vertreten hat, den Staat Vermont, und hat eben gesagt, dass dort es eben üblich war, eine laxere Waffenpolitik zu vertreten. Genau. Aber es gab auch Konflikte zwischen den anderen Kandidaten. Pete Buttigieg zum Beispiel ist endlich angegriffen worden für seine Zeit als Bürgermeister, in der es extrem viele Probleme zwischen der Polizei und der afroamerikanischen Bevölkerung gegeben hat, weil eben die Polizei in den USA bekanntermaßen ein enormes Gewaltproblem hat. Die Polizei in den Vereinigten Staaten gibt man immer wieder Videos davon, wie sie übertrieben hart vor allem gegen Afroamerikaner vorgehen. Ihr habt sicher schon Videos gesehen, wo Leute, die sich offenbar ergeben, erschossen worden sind von Polizeikräften in den USA. Und Pete Buttigieg hat es eben in seiner Zeit nicht geschafft, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Er hat es nicht geschafft, auch beispielsweise die Zahl der Verhaftungen für den Besitz von Marihuana, was in vielen anderen Gemeinden und anderen Staaten in den USA gelungen ist, dass er diese Zahl runterbekommt. Nein, tatsächlich ist die Zahl der Verhaftungen wegen des Besitzes von Marihuana sogar gestiegen. Und dafür wurde er eben auch bei der Debatte kritisiert. Wer sich mal wieder bei der Debatte relativ gut hervorgetan hat, war Amy Klobuchar, die immer wieder gelobt wird nach den einzelnen Debatten. Meiner Meinung nach war dieses Mal das erste Mal, dass sie sich tatsächlich mal bewiesen hat und einfach ihre Botschaft klar herausbekommen hat. Auch sie hat aber Bernie Sanders angegriffen für die angebliche Tatsache, dass er in seiner Zeit im Senat und im Repräsentantenhaus nichts erreicht hätte. Was letztlich nicht stimmt, darüber habe ich in der letzten Folge schon mal geredet. Aber man sieht, das Partei-Establishment der Demokraten wird nervöser und nervöser und nervöser, je erfolgreicher Bernie Sanders in den Umfragen ist und, wie man in Iowa gesehen hat, je erfolgreicher er eben auch in den Wahlen ist, die im Moment stattfinden. Das Partei-Establishment hat grundsätzlich aus vielen Gründen Vorurteile gegen Bernie Sanders, aber wie ich anfangs in dieser Folge schon erwähnt habe, haben viele Leute in der Demokratischen Partei einfach Angst, ihre Geldquelle, also Aufträge von der Demokratischen Partei zu bekommen, dass das vorbei ist, wenn Bernie Sanders möglicherweise Präsident der USA ist und damit auch den Vorsitzenden der Partei bestimmen dürfte. Davor fürchten sich eben viele in der Demokratischen Partei und deswegen jetzt auch enorme Attacken gegen Bernie Sanders in letzter Zeit. MSNBC, das ist ein Fernsehsender in den USA, der grundsätzlich sehr eng verbunden ist mit dem Demokratischen Partei-Establishment. Dort gab es auch enorme Angriffe gegen Bernie Sanders in letzter Zeit. Er wurde zum Beispiel angegriffen, weil er seinen Sieg in Iowa verkündet hat. Pete Buttigieg wurde aber nicht angegriffen, weil er das Gleiche getan hat, ohne Beweise tatsächlich. Bernie Sanders wurde von Chris Matthews, das ist ein Nachrichtensprecher und Kommentator auf MSNBC, der behauptet hat, Bernie Sanders wäre in der Zeit des Kalten Krieges auf der Seite der Sowjetunion gestanden und hat Fantasien angesprochen, die er hat, dass möglicherweise, wenn die Sowjetunion den Kalten Krieg gewonnen hätte, dass dann Leute im Central Park erschossen worden wären und so weiter. Und er war sich nicht sicher, auf welcher Seite Bernie Sanders dann gestanden ist. Also ihr seht, es sind nicht nur lächerliche Attacken, sondern auch extrem unehrliche Attacken, die im Moment gegen Bernie Sanders stattfinden. Und daran werden sich seine Unterstützer letztlich gewöhnen müssen. Und es wird weiterhin ein harter Kampf werden für Bernie Sanders, um den Gewinn der Vorwahlen der Demokraten. Wer ein Kandidat, der in Iowa und New Hampshire und in Nevada und South Carolina nicht antritt, aber in den Staaten danach antreten wird, ist der Milliardär und frühere Bürgermeister der Stadt New York, Michael Bloomberg. Bloomberg ist erst vor wenigen Monaten ins Rennen eingestiegen und konzentriert sich bewusst, indem er enorm viel Geld hat, bis mittlerweile schon 50 Millionen Dollar für Fernsehwerbungen ausgegeben. Beispielsweise im Super Bowl hat er eigene Werbungen ausgestrahlt. Bloomberg versucht sich eben mit seinem enorm großen Vermögen und ohne jede Spenden von normalen Leuten, sage ich mal, oder auch Unternehmen tatsächlich, versucht er jetzt eben durch das Schalten von vielen TV-Werbespots die Wähler für sich zu gewinnen. Beispielsweise in New York, in Kalifornien, in Florida oder in Texas. Ob diese Strategie letztlich aufgeht, ist eine Frage. Aber was wir schon sicher wissen, ist, dass er in den nationalen Umfragen immer mehr zunimmt und mittlerweile, obwohl er erst ein paar Monate im Rennen ist, sogar schon bei mehr als 10% in den nationalen Umfragen und damit auf Platz 4 steht. Bloomberg wird also auf jeden Fall für welcher Kandidat auch immer sich in den nächsten Wochen durchsetzen wird Bloomberg auf jeden Fall ein enormes Problem werden, weil er letztlich unendliche Ressourcen hat. Bloomberg hat ein Vermögen von zig Milliarden US-Dollar. Ich weiß jetzt leider nicht die genaue Zahl, aber man erkennt, dass Bloomberg bereit ist, alles reinzustecken, um die Nominierung der Demokraten zu gewinnen. Was daran extrem ironisch ist, ist vor allem die Tatsache, dass Bloomberg eigentlich bis vor wenigen Jahren noch ein Republikaner war. Zwar hat er 2016 Hillary Clinton unterstützt, aber noch beispielsweise 2004 hat er, als der Irakkrieg schon begonnen hat, und der schlimmste Teil der Bush-Präsidentschaft schon begonnen hat, hat er offiziell auf dem Parteitag der Republikaner, als Bloomberg selbst noch ein Republikaner war, George W. Bush unterstützt. Wie sowas kein Tabu in der Demokratischen Partei sein kann, ist für mich persönlich fraglich. Eben weil George W. Bush für alles gestanden ist, was jeder Demokrat heutzutage hasst. Aber Bloomberg Bloombergs Wahlkampfstrategie scheint sich bisher auszuzahlen und wir dürfen gespannt sein, wie er letztendlich abschneiden wird, sobald er eben auch bei den Wahlen mit antritt, was ab dem 3. März der Fall sein wird. Wenn beim sogenannten Super Tuesday in mehr als 10 Staaten gleichzeitig gewählt wird und wir an diesem Tag zum ersten Mal sehen können, welche Kandidaten sich möglicherweise vom Feld absetzen können. Was hat sich noch getan diese Woche in der US-Politik? Was einem auf jeden Fall einfällt, war Trumps Rede zur Lage der Nation, die sogenannte State of the Union. Darin wird jedes Jahr der Präsident der Vereinigten Staaten in das Repräsentantenhaus geladen, wo er dann vor den Senatoren und vor den Abgeordneten des Repräsentantenhauses beider Parteien seine Rede hält, in dem sich der Präsident regelmäßig selbst beweihräuchert, indem er seine eigenen Achievements, seine eigenen Errungenschaften hervorstellt und wo beide Parteien immer freundlich dranstehen und klatschen. Ihr habt sicherlich das Bild gesehen, wie Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus ist, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, nach der Rede Trumps Manuskript der Rede zerrissen hat. Ja, und auch bei uns wurde darüber wieder viel geredet. Ich habe einen Kommentar gelesen, wie schlimm sowas doch sein soll. Und auch in den USA tun die Konservativen wieder so, als wäre das das Schlimmste, was je passiert wäre. Und die Demokraten, vor allem das Partei-Establishment, feiert Pelosi wieder, wie mutig sie doch ist, dass sie sowas macht und wie sie sich das erlauben kann. Und wie toll die Demokraten das finden, dass Pelosi sich das traut. Ja, was hat das letztlich zu bedeuten? Ja, wie schon bei der letzten State of the Union hat Pelosi letztlich versucht, ihre eigene Basis wieder in gewisser Weise damit abzuspeisen, dass sie so eine symbolische Geste begeht, während sie auf der anderen Seite fast alles mitmacht, was Donald Trump will. Es wurde erst neulich, vor wenigen Wochen erst, wurde der neue Zweig des US-Militärs, Trumps sogenannte Space Force, also die für das Weltall zuständig sein soll, dies wurde von den Demokraten mitgetragen. Nur wenige Demokraten haben dagegen gestimmt. Demokraten wählen regelmäßig mit den Republikanern, wenn es darum geht, das Militär zu finanzieren, und immer wieder ein Geschenk nach dem anderen für die Rüstungslobby, für die Rüstungsunternehmen in den USA machen. Genau das ist das Schreckliche eben an dieser Pseudo-Opposition, die viele Demokraten in Washington durchführen. Auf der einen Seite werden symbolische Gesten gegen Trump begangen und beispielsweise ein Impeachment-Verfahren durchgeführt. Auf der anderen Seite wird aber sehr, sehr viel mitgetragen, was Trump will. Was letztlich zeigt, dass die Demokratische Partei in ihrer Mehrheit, wie sie im Moment zusammensteht, keine effektive Opposition ist, sondern tatsächlich nur vielen Wählern ein gutes Gefühl geben will, dass doch jemand da ist, der gegen Trump und seine Politik steht. Letzte Woche auch wurde Trump letztlich für unschuldig erkannt vom US-Senat. Ich will da nicht allzu drüber reden, weil ich das Thema extrem ermüdend finde, aber was letztlich eben passiert ist, war das Folgende. Nachdem Trump im Repräsentantenhaus von den Demokraten angeklagt wurde, wegen zwei speziellen Punkten, einmal, weil er eben vom Kongress bewilligtes Geld, das an die Ukraine gehen sollte als Militärhilfe, an eine persönliche Bedingung geheftet hat, und zwar indem er dem ukrainischen Präsidenten gesagt hat, er muss Ermittlungen gegen Joe Biden anstellen, sonst gibt er ihnen das Geld nicht. Das war der erste Punkt, nachdem ihn Demokraten angeklagt haben, weil das tatsächlich eben illegal ist. Und der zweite Punkt war, dass Trump versucht hat, Leute zu beeinflussen, die genau diese Sache in die Öffentlichkeit bringen wollten, was auch illegal ist. Genau. Und diese zwei Punkte wurden zum Senat gebracht, wo tatsächlich das letztliche Gerichtsverfahren stattgefunden hat. Der Senat ist mehrheitlich republikanisch und es wurde von Anfang an vom Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, vom Mitch McConnell aus Kentucky, wurde keinerlei Interesse daran gezeigt, Zeugen aufzurufen überhaupt, sondern stattdessen wurde Abstimmung durchgeführt, in denen die Republikaner sich dagegen bekannt haben, Zeugen durchzuführen. Deswegen wurde dieses Impeachment-Verfahren enorm schnell, dieses Gerichtsverfahren enorm schnell durch den Senat gepeitscht, sodass letztlich diesen Mittwoch die Abstimmung stattgefunden hat. Wie zu erwarten war, haben letztlich fast alle, und dazu komme ich gleich, alle Republikaner für einen Freispruch Trumps gestimmt und alle Demokraten für eine Amtsenthebung von Trump gestimmt. Nur ein Republikaner, Mitt Romney, der Präsidentschaftskandidat von 2012, hat bei einem der beiden Anklagepunkte mit den Demokraten gestimmt. Hat dies eben mit seinem Glauben begründet und mit seiner Liebe für die Verfassung in den USA. Ja, dafür wurde er natürlich auch wieder von den liberalen Medien in den USA in den Himmel gelobt, was er doch für ein toller Patriot ist. Kann sein, in diesem Fall hat er meiner Meinung nach auch recht. Das Gerichtsverfahren war ein Witz, so wie es durchgeführt worden ist vom Senat. Aber letztlich zeigt es, und das ist auch sicherlich positiv für die Demokraten, dass es eben nicht nur nach Parteilinie letztlich abgestimmt worden ist, wenn es um die Amtsenthebung ging, sondern ein Republikaner auf der Seite der Demokraten war in diesem Fall. Natürlich hasst ihn Trump. Trump hat eine riesen Wut, wie es im Moment aussieht, auf Mitt Romney. Und viele, zum Beispiel im Trumps persönlichen Propagandasender Fox News wurde eine Sendung nach der anderen aufgezogen gegen Mitt Romney und was er doch für ein Verräter sei. Was letztendlich auch zeigt, wie sehr die Republikanische Partei zu einer faschistischen Vereinigung letztlich geworden ist, die ihr gesamtes Weltbild nach Trump und nach dem, was er tut, ausrichtet. Was dieses Amtsenthebungsverfahren, das letztlich gescheitert ist, für Folgen hat, das ist wieder eine andere Frage. Denn es gibt auch in diesem Jahr einige Senatswahlen, die gleichzeitig mit den Präsidentschaftswahlen stattfindet, bei denen Republikaner, die jetzt für einen Freispruch Trumps gestimmt haben, zur Wahl stehen. Das ist beispielsweise der Fall in Colorado, wo Cory Gardner, ein republikanischer Senator, gegen einen Demokraten antreten werden muss. Der Staat ist relativ demokratisch. In Maine muss Susan Collins, eine Republikanerin, ihren Sitz verteidigen gegen einen Demokraten. In North Carolina, in Iowa zum Beispiel, ist das gleiche der Fall. Und all diese Senatswahlen werden sich enorm darum drehen, wer Trump freigesprochen hat und wer das eben auf der anderen Seite nicht getan hätte. Die Tatsache, dass eben viele Sitze der Republikaner in diesem Jahr in relativ demokratisch den Demokraten zugeneigten Staaten stattfinden, wird ein Problem für die Republikaner werden und könnte der erste Schritt dahin sein, dass die Demokraten den Senat zurückerobern bei der Wahl in diesem Jahr. Genau. Und das war's auch schon für heute. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, ihr fandet die Folge interessant. Schreibt mir gerne auf Twitter oder schickt mir auch gerne hier eine Sprachnachricht auf Anchor mit eurem Feedback, mit euren Fragen auch gerne und mit allem, was ihr zu sagen habt zu den US-Wahlen 2020. Bitte folgt mir auf Twitter, abonniert meinen YouTube-Kanal, wo ich auch regelmäßig meine Folgen hochlade, damit ihr von zu Hause aus beispielsweise auch über YouTube meine Folgen anhören könnt und empfiehlt euch auch gerne meinen Podcast euren Freunden. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.